bin Nicola Schmidt. Ich bin die Gründerin vom Artgerecht-Projekt, soziale Unternehmerin mittlerweile und Mama von zwei ganz wunderbaren Kindern. Und ich bin von meiner Ausbildung her Wissenschaftsjournalistin und Politikwissenschaftlerin, was dazu führt, dass ich einen ganz, ganz großen Hang zu Wissenschaft und Zahlen und solchen Dingen habe. Und da erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was davon. Was Katharina gerade gesagt hat, fand ich total wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Ich lebe total gerne und ich lebe auch total gerne auf diesem Planeten. Das ist einer der schönsten im ganzen Sonnensystem, vielleicht im ganzen Universum. Und das Wichtigste ist, es ist der einzige mit Schokolade. Für mich persönlich total wichtig. Das Dumme an der Sache ist, wir sind gerade dabei, diesen Planeten zu schrotten. Und ich denke, dass es eine blöde Idee ist. Ich glaube aber auch daran, dass es noch nicht zu spät ist. Dass es aber unser Job ist, irgendwie auf den Weg zu einer neuen Gesellschaft und das heißt in erster Linie zu einer neuen Idee von Fülle zu kommen. Weil die Idee von Fülle, die wir in den letzten zwei Jahrhunderten ausgelebt haben, wird diesen Planeten kaputt machen. Meine liebe Freundin Julia sagt immer, there is no planet B. Trotzdem habe ich mich zusammen mit Voltaire entschieden, glücklich zu sein, weil es ja bekanntlich gesünder ist. Und bin der festen Überzeugung, dass am Ende alles gut ist. Und wenn im Moment noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Was mich total fasziniert und was ich immer wieder feststelle, was mir auch ganz viel weiterhilft, ist, ich stelle mir immer drei Fragen im Leben. Die erste ist, wenn mir jemand irgendwas sagt oder wenn ich irgendetwas vorfinde, ist die Frage, die ich mir stelle, ist das so? Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, warum ist das so? Und die dritte Frage ist, muss das so sein? Und es hat sich gezeigt, dass viele der Dinge, die wir als gegeben wahrnehmen, sich auflösen, wenn man diese drei Fragen stellt. Ich liebe außerdem evidenzbasierte Medizin. Ich bin ein großer Anhänger der Biologie, der Verhaltensbiologie, der Evolutionsbiologie und der Physiologie. Und ich bin wahnsinnig abergläubisch. Und deswegen möchte ich kurz eine kleine Geschichte erzählen. Wer von Ihnen hat Kinder? Ah, toll. Okay, gut. Dann will ich kurz eine kleine Geschichte über Fülle erzählen, nämlich von der Geburt meines Sohnes. Als ich schwanger war mit meinem ersten Kind, war ich wahnsinnig abergläubisch und dachte, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist so eine Aktion wie, ich bin schwanger und habe dann so wie alle Freundinnen um mich herum ein komplett eingerichtetes Kinderzimmer und es ist alles da und Stapel Klamotten und Windeln und Zeug und da passiert irgendwas. Und dann stehe ich in dieser Wohnung, gucke in dieses Kinderzimmer und denke, ich überlebe das nicht. Also dachte ich mir, sicher ist sicher, kaufst du mal besser gar nichts. War also fröhlich schwanger und habe so getan, als wäre nichts. Da ich immer gerne so ein bisschen kurz vor knapp bin, habe ich das durchgezogen bis vier Wochen vor der Geburt. Und dann dachte ich mir, na jetzt ist ja langsam mal so ein bisschen Zeit, so einkaufen und Geburtsvorbereitungskurs muss man ja auch noch machen, Scheibenkleister, voll verpennt. Also haben wir uns für den Geburtsvorbereitungskurs angemeldet und ich war fest entschlossen, wir machen Samstag den Kurs, danach gehen wir einkaufen. Eine Stunde später war der Vater gekommen, der hatte gleich seine Nichte mitgebracht, die er gerade babysitten musste. Meine beste Freundin ist gleich da geblieben, mein Gynäkologe war auch durch Zufall da, der ist auch gleich da geblieben. Und dann kam auch das Kind. Ging ganz schnell. Dann war das Kind da, drei Wochen vor Termin, gerade noch so außerhalb der Frühgeburtszeit. Also wir haben gerade so den Sprung ins Geburtshaus geschafft. Und ich war glücklich und das Kind war gesund und ich war gesund. Und die Hebamme guckt mich an und sagt, na Süße, wo sind denn die Babyklamotten? Und ich so, welche Babyklamotten? Na, hast du denn keine Babysachen mitgebracht? Nein. Sie haben dem Kind dann die Klamotten von der Vorführpuppe im Geburtshaus angezogen. Und als ich auf die Frage, wo denn die Babyschale wäre, wieder blass wurde, rief meine beste Freundin eine andere Freundin an, die dann ihre Babyschale vorbeibrachte. Und so konnten wir dann vier Stunden nach der Geburt alle wohlbehalten nach Hause gehen. Das Fazit für mich aus dieser Geburtsgeschichte war, wir hatten nichts. Als wir nach Hause kamen, hatten wir nichts. Wir haben eine Schublade aufgezogen, einen Karton reingebaut und daraus einen Wickeltisch gemacht. Aber wir hatten alles, was wir gebraucht haben. Meine beste Freundin war dabei, mein Mann war dabei, ich hatte eine wundervolle Hebamme. Die Nichte meines Mannes hat gleich ihr neues Familienmitglied begrüßen können. Es kam eine andere gute Freundin, die uns alles vorbeigebracht hat, was wir fürs Baby brauchten. Meine Schwägerin kam vorbei und hat uns begrüßt. Meine Mama war da. Wir hatten nichts, aber wir waren total in der Fülle und total glücklich. Und das ist sehr, sehr artgerecht. Ne? In der Fülle zu sein, ist sehr, sehr artgerecht. Und das ging dann bei uns so weiter. Mein Mann ist dann am liebsten nach Einkaufen gegangen, damit das Kind mal die Klamotten wechseln kann. Und ich habe festgestellt, oder wir haben festgestellt, dadurch, dass wir immer nur gekauft haben, was wir in dem Moment gebraucht haben für dieses Kind, haben wir fast nichts eingekauft. Wir haben fast nichts gebraucht. Mein Sohn wiederum hatte dann seine ganz eigene Vorstellung von Fülle. Ich weiß nicht, ob ihr diese Babys kennt, die man im Rückbildungskurs am Anfang auf den Boden legt, dann bleiben die 90 Minuten liegen. Und dann macht Mama die Rückbildung und dann nimmt man sie wieder hoch und dann geht man weiter. Ich weiß nicht, wo es diese Kinder gibt, aber mein Sohn hatte andere Pläne. Er wollte nur getragen werden, er wollte nur stillen, er wollte immer bei Mama sein. Und der einzige akzeptable Zeitpunkt für die Befriedigung seiner Bedürfnisse war jetzt. Für mich war es völlig in Ordnung. Ich habe ihn getragen, ich habe ihn gestillt, er hat bei mir geschlafen. Er hat sowieso die ersten Wochen hier nackt oben in meinem T-Shirt verbracht. Schwangerschaftsdrüse drüber, T-Shirt auf der anderen Seite drüber, oben das Kind raus. Alles war gut. Aber mein Umfeld kam Stück für Stück in einen Zustand der Panik. Um mich herum waren lauter Menschen, die sagten, das darfst du so nicht machen. Du darfst das Kind nicht stillen, wenn es immer schreit. Du darfst es nicht immer auf den Arm nehmen, wenn es weint. Du darfst es nicht immer rumtragen. Der muss mal lernen, sich alleine zu beruhigen. Der muss auch mal alleine liegen bleiben. Der muss auch mal lernen, im Kinderwagen zu liegen. Da war er 4 Wochen alt. Und ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas, einer ist falsch, ihr oder ich. Dem Kind und mir geht es total gut. Das Kind entwickelte sich prächtig, trotz meiner völlig falschen Behandlungsweise. Und alle um mich herum wurden total immer nervöser. Da ich Wissenschaftsjournalistin war, habe ich mir gedacht, okay, es gibt bestimmt Leute, die sich wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigen und habe angefangen zu recherchieren. Lange Geschichte, ich bin einmal quer durch Deutschland, ich bin dann einmal quer durch die USA, weil ich die Wissenschaftler, über die ich gelesen hatte, alle anfassen wollte und gucken wollte, sind die echt? Haben die was im Kopf oder sind die irgendwie verrückt? Und habe festgestellt, nichts von dem, was man mir erzählt hat über mein Kind, war wahr. Alle diese Ammenmärchen, nur 4 Stunden stillen, Kinder müssen ab, so und so viele Monate nachts durchschlafen, Kinder, die man trägt, lernen nicht laufen, ist alles Quatsch. Dieses Kind ist mittlerweile 8 Jahre, Klassenbester, motorisch total gut entwickelt, ganz pfiffig und alle sagen, Mensch, tolles Kind, obwohl du alles falsch gemacht hast. Was mir aber klar wurde in dem Moment ist, dass wir erzogen werden, und zwar schon von Baby an, von klein an, wo wir auf die Welt kommen, in eine Erziehung des Mangels. Man nimmt uns sozialen Kontakt, man nimmt uns die Möglichkeit, bei unserer Mutter zu sein, man nimmt uns die Möglichkeit, das zu bekommen, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Man nimmt uns die Entscheidung, wann wir essen und wann wir schlafen wollen. Man nimmt uns die Entscheidung, wann wir Kontakt wollen und wann wir keinen wollen. Die Kinder in den Kinderwagen zu legen, ist ein Kontaktentzug. Es gibt viele Babys, die wollen da nicht rein. Es gibt viele Babys, die wollen hier sein. Meins war eins davon. Die Kinder nicht zu stillen, wenn sie Hunger haben, ist der Wahnsinn. Wisst ihr, wie groß ein neugeborener Magen in den ersten 3 Tagen ist? Diesen Magen nur alle 4 Stunden mit einer 3,5 oder 3,7% fettigen Milch zu füllen, ist Irrsinn. So kann so ein Gehirn nicht wachsen. Die Erziehung zum Mangel macht, und auch das kann man wissenschaftlich nachweisen, auch das habe ich im Laufe der Zeit recherchiert, nicht stark, so wie man in Deutschland denkt, sondern krank. In Deutschland werden 700.000 Kinder geboren pro Jahr. Und die meisten Eltern geben ungefähr 3.000 Euro für die Erstausstattung aus. Nika Zafiris und Agnieszka Palowska haben gerade für WDR 5 einen schönen Beitrag mit dem Titel Wirtschaftsfaktor Baby gemacht, in dem sie auch mit mir gesprochen haben. Und die haben mir erzählt, dass manche Eltern sogar 6.000 bis 10.000 Euro für die Erstausstattung ausgeben. Und ich habe mich gefragt, okay, meine Mutter hat den Beitrag gehört, hat mich angerufen und hat gesagt, du Rabenmutter, wie konntest du nur deine Kinder großziehen? War ein Scherz. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich mich frage, funktioniert denn diese Erziehung des Mangels, diese Erziehung zur Härte, diese Erziehung zur Stärke, wie sie immer genannt wird? Ne? Das Kind muss selbstständig werden, es muss stark werden, es muss groß werden, es muss auch mal lernen, was auszuhalten. Funktioniert das? 2010 war jeder dritte Deutsche in Behandlung wegen depressiver Symptome. Wir haben 1,2 Millionen Menschen pro Jahr, die stationär wegen psychischer Probleme aufgenommen werden. Und die Krankenkassen in Deutschland haben 2014 846,2 Millionen Euro für Antidepressiva ausgegeben. Da stimmt irgendwas nicht. Deswegen sind wir beim Artgerecht-Projekt der Überzeugung, dass Fülle artgerecht ist und nicht Mangel. Und ich kann es sogar belegen. Wenn wir uns überlegen, wo der Homo sapiens sapiens herkommt und wo wir Menschen herkommen, dann kommen wir aus dem Pleistozän. Anderer Vortrag erzähle ich auf den Stillkongressen und auf den Babykongressen, wo ich bin. Das Pleistozän war ein Zeitalter, in dem sich der Mensch entwickelt hat. Und wenn man ein Baby aus dem Pleistozän heute einer Mutter nach der Geburt in die Hand geben würde, würde man keinen Unterschied merken und umgekehrt. Okay? Unsere Babys kommen also aus der Steinzeit und in der Steinzeit ist Fülle angelegt. Wenn ich das meinem Vater erzähle, lacht er sich tot und sagt, Nick, Steinzeit? Die haben gemordet und gehungert. Da war nichts mit Fülle. Es gibt einen wunderbaren Mann, der heißt Marshall Sahlins, der ist Professor für Anthropologie an der Universität von Chicago und hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Stone Age Economics. Und in Stone Age Economics nimmt er das Modell von Fülle und von Bedürfnisbefriedigung, das wir heute haben, komplett auseinander. Und er sagt, dass die Steinzeitmenschen oder die Jäger und Sammler, die es ja damals waren in der Steinzeit, so unterversorgt waren, ist wahrscheinlich das erste neolithische Vorurteil, das es jemals gab. Zitat: Wir haben Jäger und Sammler mit bourgeoisen Bedürfnissen und steinzeitlichen Werkzeugen ausgestattet. Und wir gehen davon aus, dass diese Situation von vornherein hoffnungslos ist. Und Herrgott, das ist sie auch. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Steinzeitmensch gerne Nutella essen, Auto fahren und am iPad spielen will, ja, you're screwed. Das funktioniert nicht. Das muss wirklich eine schreckliche Zeit gewesen sein. Aber dann ist jede Zeit vor Steve Jobs eine schreckliche Zeit gewesen. Wenn wir aber überlegen, dass Knappheit und Fülle, die Idee von Knappheit und Fülle, ganz viel damit zu tun haben, was wir wollen und nicht, was wir haben, dann dreht sich das Blatt plötzlich. Wenn wir nämlich feststellen, wenn wir uns Naturvölker angucken, stellen wir fest, dass die ganz viel Vertrauen haben. Die gehen davon aus, the mother provides, die Mutter versorgt uns. Alles ist da und es ist genug für alle da. Jäger- und Sammlerkulturen haben in der Regel keine Vorräte, die legen keinerlei Vorräte an. Sie haben häufig keinen Besitz. Und mit keinem Besitz meine ich wirklich so gut wie keinen Besitz. Sie stellen alles her, da wo sie es brauchen. Und zur totalen Verzweiflung der modernen Forscher, die sie beobachten, lassen sie es liegen, wenn sie es nicht mehr brauchen, gehen weiter. Und alle denken, nimm's doch mit. Nein, wir machen es 2 Tage später erneut. Was viele Vorteile hat. Es gibt viele Gründe, das so zu tun. Und sie haben ganz viel Vertrauen und haben natürlich den Vorteil, dass sie nicht mit Gepäck reisen. Das heißt, unsere deutsche Angst, dass wir Kinder verwöhnen und verweichlichen, wenn wir sie zur Fülle erziehen, kann irgendwie nicht stimmen. Es gibt ein Buschvolk in Tansania, die Kung, heute muss man fast sagen, es gab sie. Und die sind sehr lange von den Anthropologen beobachtet worden. Und zwar, weil die in einer sehr harten Umgebung, also es ist bis zu 45 Grad heiß, es ist sehr karg, sehr trocken, es gibt wenig Wasser, es gibt wenig Nahrung, es gibt wenig große essbare Säugetiere, schon seit sehr, sehr vielen Jahrtausenden leben. Und wenn man sich fragt, wie erziehen diese Leute ihre Kinder, weil ich meine, in so einer Umgebung, da muss man irgendwie hart sein, da muss man irgendwie stark sein, da muss man überleben können, da muss man was aushalten können, da muss man auch entbehren können. Und dann haben die geguckt, wie erziehen die ihre Kinder und dachten, oh weia, eine Kungfrau stillt ihre Kinder alle 15 Minuten, nicht alle 4 Stunden wie bei uns. Eine Kungfrau reagiert in der Regel in 19 Sekunden auf ein jammerndes Baby. Eine amerikanische Mutter reagiert in Studien zwischen 30 bis 45 Minuten. Die Kinder der Kung werden getragen, bis sie 7 sind. Die Kinder der Kung dürfen alles. Diese Mütter sind unfassbar geduldig. Die Kung tanzen total viel. Sie singen ganz viel miteinander. Sie lösen ganz viel Konflikte über Gesang und Tanz. Die haben ganz viel Spaß. Die sind sehr herzlich und es ist eine wahnsinnig egalitäre, sehr, sehr friedlich orientierte Gesellschaft. Das heißt, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, macht eine spartanische Erziehung und eine Erziehung zum Mangel nicht stark, sondern sie macht uns krank und es ist auch nicht artgerecht. Ich kann das jeden Sommer beobachten. Wir machen im Artgerecht-Projekt Camps. Und ökonomisch gesehen sind diese Camps ein totales Desaster. Die Leute dürfen kommen, aber es gibt keine Zigaretten, kein Alkohol, kein Zucker, keine Handys, keine elektronischen Spielzeuge, überhaupt keine Spielzeuge. Und man fragt sich, warum bezahlen die Leute Geld dafür, um mit der Frau eine Woche im Wald zu sitzen und sich zu langweilen. Ich habe in meinem artgerecht Babybuch, in dem ich das alles mal aufgedröselt habe, eine Stelle über die Camps geschrieben. Wenn wir im Wildnis oder im artgerecht Camp mit 20 Erwachsenen und ihren Kindern draußen im Wald eine Woche lang zelten, gibt es eine Menge unbequemer Bedingungen. Kein Klo neben dem Schlafzimmer, keine eigene Küche, Mücken ohne Ende, kühle Nächte, schmutzige Kinderklamotten. Und doch ist das Feedback nach den Camps, es war so schön, wäre es doch immer so. Warum? Es ist so schön, weil plötzlich ein soziales Netzwerk da ist, weil 24 Stunden am Tag und in unmittelbarer Nähe jemand da ist. Gleichzeitig hat jeder genug Raum zum Rückzug und es gibt immer Hände, die mal eben das Baby halten können. In unseren Camps stellen wir am dritten Tag immer fest, dass die Hälfte der Leute abfahren will. Also, wir fangen montags an und am Mittwoch fangen die ersten an, ach, ich weiß nicht, mein Rücken und ach, das Essen und ach, die Mücken, ich glaube, ich will nach Hause. Was passiert da? Am Mittwoch sind die Leute seit 3 Tagen von ihren normalen Dingen abgeschnitten. Von dem, was sie normalerweise als Fülle wahrnehmen. Für den einen ist es Musik, Surfen im Internet oder Schokolade, das Bier am Abend, die Zigarette zwischendurch, das Arbeiten. Was immer wir haben, womit wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Das ist alles weg. Nach 3 Tagen stellen die Leute fest, das ist echt unangenehm und sagen, nee, also das geht irgendwie nicht. Entzug, genau. Aber was wir dann merken, wenn wir die Leute fragen, okay, was fehlt dir? Ja, ich brauche ein anderes Bett. Okay. Nehmen wir an, es gäbe kein anderes Bett. Was würde dir helfen? Was beschäftigt dich wirklich? Ach, mein Mann, das ist mir alles so schwierig. Ah, das Baby schläft so schlecht. Ich muss an meine Mutter denken. Ich habe das Gefühl, ich müsste sie mal anrufen und irgendwie. Ne? Und dann gehen wir spazieren und dann reden wir über die Dinge. Und am Donnerstag sind die Leute alle wie ausgewechselt. Und am Samstag, wenn sie fahren sollen, weinen sie alle. Warum? Weil sie über die Schwelle gegangen sind und festgestellt haben, was sie wirklich brauchen. Weil durch diesen Entzug des Befüllens, was wir immer benutzen, plötzlich klar wird, was die eigentliche Fülle ist, was die Leere ist, die wir haben und womit wir sie wirklich füllen können. Und womit wir sie füllen können, ist in der Regel weder Nutella, noch Facebook, noch Alkohol. Ich persönlich, ich liebe gutes Essen. Ich liebe überhaupt Essen. Ich könnte den ganzen Tag essen. Und ich liebe Schokolade. Aber wenn ich im Camp bin, kann ich 4 Wochen lang überhaupt nicht an Schokolade denken. Einfach, weil ich umgeben bin von Menschen, mit denen ich in echtem Kontakt bin. Weil ich den ganzen Tag Dinge tue, die wirklich etwas bewirken. Weil ich den ganzen Tag sehe, was meine Hände tun. Weil ich Kinder trage und sie zum Lachen bringe. Weil ich Menschen helfe, wenn es in ihr Tippi reintropft. Und diese Art der Fülle, stellen wir immer wieder fest, ist das, was die Leute erfüllt. Nach einer Woche aus einem Camp rausgehen lässt, in dem sie eigentlich de facto nichts gehabt haben. Das heißt, wenn ich mir das alles angucke, die Geburt meines Sohnes, wo ich völlig verpeilt nichts da hatte, den Umgang mit unseren Babys, wo immer wieder Fülle entzogen wird und Nähe entzogen wird und wo offensichtlich keine gesunde Gesellschaft rauskommt. Und wo im Gegenteil, wenn wir all diese Bedürfnisse erfüllen, sehr starke und sehr schöne Menschen rauskommen, die sehr bei sich sind. Wenn ich mir die Kung angucke, die nichts haben und trotzdem nichts brauchen und gucke, was in meinen Camps passiert, dann sehe ich, was Fülle ist, das definieren wir selbst. Wir haben eine Erstausstattungsliste im Artgerecht-Buch, darüber steht Zeit statt Zeug. Und sie fängt an mit einer Liste der Menschen, die Familien brauchen. Denn Fülle heißt, ist nur Wasser. John Young würde jetzt sagen, die Ahnen sind bei uns. Fülle heißt häufig, wir brauchen Menschen, wir brauchen Wärme, wir brauchen Kontakt, wir brauchen jemanden, dem wir vertrauen können. Und wir brauchen nichts von dem Zeug, was ich auch immer wieder glaube, was ich brauche. Meine Süßigkeiten, mein Kaffee, mein Handy. Ich könnte noch weit mehr auspacken. Eigentlich ist es alles Quatsch. Es ist nett, aber wir brauchen es nicht. Wenn wir also eine neue Gesellschaft bauen wollen, und davon gehen wir beim Artgerecht-Projekt aus, ist es wichtig, dass wir bei den Babys anfangen, dass wir sie füllen, dass wir bei unserem inneren Kind anfangen und seine Bedürfnisse erfüllen. Dass wir lernen, das, was wirklich Fülle ist, zu spüren und weiterzugeben. Warum? Weil gestillte Bedürfnisse verschwinden und unerfüllte Bedürfnisse ein Leben lang immer wieder auftauchen. Wenn wir unser Bedürfnis nach Nähe, nach Zugehörigkeit und nach Achtung als Kind erfüllt bekommen, dann müssen wir später nicht mit Konsum kompensieren. Das ist der Knaller, man spart sich große Autos, teure Klamotten, eine Menge Klunker. Jedes glückliche Kind und jede glückliche Familie ist damit aber auch gut für diesen Planeten. Denn sie können mit seinen Ressourcen viel schonender umgehen. Denn sie müssen sie nicht ausbeuten, um eine Leere in sich zu füllen. Jede neue Gesellschaft beginnt mit den Kindern und wir können dort anfangen. Und ich möchte euch mitgeben, dass wir aufhören zu glauben, dass nicht genug für alle da ist. Es ist genug für alle da. Wir können uns alle jeden Tag das geben, was wir brauchen. Jeden Tag einander gegenseitig. Und wir können immer in dem Vertrauen sein, dass wir, wenn wir es heute nicht bekommen, dass wir es morgen kriegen. Dass, wenn es heute regnet, morgen wieder die Sonne scheint. Denn the mother provides, die Mutter versorgt uns alle. Und wir gegenseitig können uns mit allem versorgen, was wir wirklich brauchen. Ich wünsche euch ein ganz erfülltes Faircamp und eine Zeit der Fülle.